Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lies.
So Leute, da sind wir schon wieder. Seid ganz herzlich willkommen. Eine kleine Sonderausgabe vom 16er. Das hat einen guten Grund, denn wir wollen heute eine Kooperation verkünden, wenn man das so sagen darf. Und dafür begrüße ich aufs Allerherzlichste erstmal natürlich Ewald Lien. Guten Morgen, Ewald.
Morgen, Michael. Mach einfach weiter. Ich bin geladen.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mit diesem Mann los ist. Aber vielleicht haben wir gleich noch 30 Sekunden Zeit, darüber zu reden. Also, worum geht es? Ich übernehme dann lieber mal die Begrüßung von unserem Gast, kann ich gar nicht sagen, sondern von unserem Kollegen, weil Ewald bellt sonst gleich nur noch. Also, wir werden während der EM relativ viele Sendungen machen. Wie viele, darüber reden wir vielleicht gleich auch noch. Aber das Ganze machen wir zusammen mit ntv.de und da haben wir heute in der Leitung, wie man glaube ich früher gesagt hat, Tobias Nordmann, Sportredakteur bei ntv.de. Schönen guten Morgen, Tobias.
Moin. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, heute hier zu sein und freue mich natürlich noch mehr auf die Zusammenarbeit während der EM.
Hallo Tobias, auch von meiner Seite.
Ja, also ich nehme vieles auf meine Kappe, was die technische Qualität betrifft. Ich habe das für Ewald nicht perfekt vorbereitet, der ja eigentlich sonst der Techniker ist. Aber ich finde, wir können dich akzeptabel hören. Das war ein bisschen anders geplant, aber ich denke, das kommt alles gut an. Ewald, bist du runtergefahren, dass du jetzt ein vernünftiges Entree liefern kannst? Oder bellst du noch?
Nein. Also, wenn du mich gestern oder heute Morgen rechtzeitig genauso sozialverträglich, kompetent und informativ in Kenntnis darüber gesetzt hättest, welche technischen Voraussetzungen hier gegeben sind, dann hätte ich, so und wie du gerade Tobias begrüßt hast, dann wären wir schon einen Schritt weiter. Aber Tobias, die technische Qualität von dem, was du sagst, unabhängig vom Inhalt, ist genauso gut wie die von allen anderen Trainern, Sportdirektoren, Spielern, die wir in den letzten 3-4 Jahren aufgenommen haben. Denn es ist immer so gelaufen. Wir wollten jetzt natürlich mit dir nochmal qualitativ einen Sprung nach oben machen. Aber dazu waren meine Mitstreiter nicht gut vorbereitet oder die konnten es nicht wissen, dass ich hier irgendwelche anderen Browser benutze. Alles gut. Also, ich freue mich auch drauf, auch wenn ich jetzt immer noch ein bisschen leide unter dem, was ich gestern Abend abgespielt hatte. Denn wir haben ja gesagt, wir machen es jetzt einen Tag nach dem Euroleague-Finale und das hat sich ja gestern abgespielt und das war jetzt nicht ganz so schön, wie ich es gehofft hatte, aber so ist das Leben halt und so ist auch der Fußball.
Dann kann ich noch mal kurz reingrätschen. Also, anders als ihr es sonst von uns gewohnt seid, werden wir nicht jetzt so einmal die Woche irgendwie erscheinen mit dem 16er, sondern schon relativ regelmäßig vor und nach den Spielen. Also die grobe Planung geht so, dass wir erstmal uns melden nach dem ersten Testspiel gegen die Ukraine, dann auch nach dem Testspiel gegen Griechenland, dann nochmal einen Ausblick machen zur EM und dann geht's natürlich irgendwann los am Freitag vor dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schottland und. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Bei ntv.de könnt ihr das Ganze dann auch textlich sozusagen auch noch mitverfolgen. Da gibt's dann auch noch einen Querverweis zu uns natürlich und. Und Ewald wird da auch immer mal wieder zu Wort kommen im Laufe des Turniers. Aber lass uns, wenn wir hier so zusammen sind, schon natürlich in erster Linie mal über gestern reden. Das wird heute bei allen Fußballfans in Deutschland Thema Nummer eins sein. Was für ein Spiel. Ich war ehrlich gesagt jetzt im Vorfeld vorbereitet, dass es schwer werden könnte, sagen wir mal. Weil ich Atalanta in der Euroleague ein paar Mal gesehen hat, aber Tobias, warst du dann auch überrascht, wie klar das abgelaufen ist?
Ja, absolut. Also ich hatte tatsächlich Atalanta vorher noch nicht so viel gesehen, mir das eher bei so Zusammenfassungen erarbeitet, aber ich war oft bei Bayern in dieser Saison und hätte nicht gedacht, dass es eine Mannschaft neben dem VfB Stuttgart gibt, die es Bayer Leverkusen so dermaßen schwer macht und ja, nach Mainz 0 habe ich noch gedacht, na gut, das ist jetzt so ein bisschen der Weckruf. Die waren ja doch alle ziemlich schläfrig, ziemlich fahrig. Das war ja schon die ersten 20 Minuten, war das ja schon ziemlich, hat sich ja angedeutet, dass das da in die falsche Richtung geht bei Bayer Leverkusen, aber dass die so gar nichts auf die Kette gekriegt haben im gesamten Spiel, die fand ich schon extrem überrascht, das muss ich schon zugeben, ja.
So, Cheftrainer, jetzt kannst du dich hier mal ein bisschen abarbeiten, den Frust rauslassen. Was ist da alles schiefgelaufen gestern?
Naja, was ist da schiefgelaufen? Also, es gibt ja verschiedene Ansätze, dass man sich gefragt hat, naja, hätte er jetzt einen Mittelstürmer aufstellen müssen von Anfang an? Oder was ist mit den Außenstürmern? Er hat ja oft mit Frimpong und Grimaldo rechts und links gespielt. Diesmal ist Frimpong nach vorne gerutscht, aber das haben sie auch das ein oder andere Mal schon gemacht, zum Beispiel beim AS Rom. Glaube ich, oder wenn ich das jetzt richtig sehe, muss man mal schauen, in West Ham, dass sie quasi ohne Mittelstürmer gespielt haben. Also es gibt verschiedenste Ansätze, aber ich bin dabei, Tobias, wie er es gerade gesagt hat. Also man kann alles versuchen zu analysieren bis ins kleinste Detail. Liegt es hieran, liegt es daran? Am Ende des Tages sind wir nicht dabei. Ich weiß nicht, wie diese paar Tage gelaufen sind. Ich kann nur das sehen, was ich sehe, wenn ich auf den Platz gucke. Und ich schaue auf den Platz gestern bei dem Spiel. Und von Anfang an hast du gemerkt, es ist nicht das gleiche Bayer Leverkusen, wie das in vielen Spielen dieser Saison halt der Fall war. Tobias hat gerade, du hast gerade gesagt, dass zum zweiten Mal eine Mannschaft war, die so wie Stuttgart ihnen große Probleme bereitet hat. Ich habe es schon mehrfach gesehen. Wir haben ja auch in der Euroleague schon ein paar Spiele gesehen. Karak, wie heißen sie?
Akdam, Karabach Akdam.
So genau.
Aber das hatte, glaube ich, eher mit der eigenen Präsenz von Leverkusen damals zu tun, ne? Die waren ja nun unterm Strich nicht so stark wie Bergamo gestern. Das
Nein, muss man nein, schon ist klar. sagen. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, dass du in der Regel dich als Top-Mannschaft immer nur selber schlagen kannst. Und gestern, warum auch immer, habe ich drei, vier, fünf, sechs Spieler gesehen bei Bayer Leverkusen, die einfach nicht da waren. Und zwar die ganze Zeit nicht da waren. Während du auf der anderen Seite eine Mannschaft hattest, die bis in die Haarspitzen motiviert war, die in jeden Zweikampf hineingeflogen sind, egal wo er stattgefunden hat, die bei jeder Ballannahme im Grunde genommen drauf waren, die den Spielaufbau von Bayer Leverkusen von Anfang an wahnsinnig erschwert haben, wobei dann natürlich jemand vorne fehlte, den man vielleicht mal hätte anspielen können. Aber ich glaube nicht daran, dass das der Grund war. Ich glaube einfach, was heißt Glaube, ist, ich habe es gesehen, dass einige Spieler einfach nicht da sind. Und wenn du nicht bis in so einem Spiel bis in die Haarspitzen motiviert bist, dann hast du keine Chance gegen so eine Mannschaft, die wirklich alles reingeworfen hat. Und Leverkusen ist dadurch überhaupt nicht ins Spiel gekommen.
Aber Ewald, das kann ja nicht sein. Also bis in die Haarspitzen motiviert gewesen sein werden sie ja schon alle, gerade die gespielt haben. Was ich mich dann aber schon frage, irgendwann, das hat Xabi Alonso zum Beispiel, glaube ich, gegen Rom gemacht oder gegen West Ham gemacht, dann auch frühzeitig reagiert. Warum passiert nicht spätestens nach dem 0:2 dann auch personell was?
Also, das ist so eine Vermutung von dir, dass jeder bis in die Haarspitzen motiviert ist. Das mag ja auch sein, dass man vom Kopf her glaubt, man ist motiviert. Ich sehe das, was ich sehe. Und was ich gesehen habe, ist, dass ganz viele Spieler in einer Laissez-faire-Einstellung auf dem Platz standen. Sie waren überrascht davon, dass die Gegner in die Zweikämpfe reingeflogen sind. Dann wirst du ungehalten und fängst du an zu meckern. Es hat auch zwei gelbe Karten wegen Meckern gegeben, nicht wegen Foul. Es hat eine einzige gelbe Karte gegeben von Tapsoba. Das war aber keine gelbe Karte, so wie sie Zappacosta und andere sich verdient haben, weil sie bei der Ballannahme reingeflogen sind, sondern das war ein Festhalten, weil ich halt stundenlang zu spät gekommen bin, dann halte ich ihn irgendwie fest und hole mir eine gelbe Karte. Das ist so. Und dann hat der Wirtz gemeckert, dann hat später der Andrich gemeckert. Die sind gar nicht in die Verlegenheit gekommen, Leute zu faulen. Ich rufe ja nicht zum Faulspiel auf, aber das ist ein gutes Zeichen dafür, ein verlässliches Zeichen dafür, wie aggressiv ich bin und wie motiviert ich wirklich auf dem Platz bin. Im Kopf kann ich, also, das fängt immer im Kopf an. Und das war einfach nicht zu sehen. Sie sind überrascht worden von der Aggressivität der Italiener und sie sind selber überhaupt nicht aggressiv gewesen. Sie haben zig dadurch viele Fehler gemacht im Spielaufbau. Die ersten beiden Tore sind im Grunde genommen Selbsttore, wenn man so will. Und deswegen lehne ich deine Einstufung ab, dass sie motiviert waren. Sie waren, sie wollten sicherlich, aber ich glaube, dass dieses Spiel, dass diese beiden Mannschaften unter völlig anderen Voraussetzungen in dieses Spiel gegangen sind. Du hast auf der einen Seite eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen, die ein ganzes Jahr lang nicht verliert und es immer hingekriegt haben, mit einer unglaublichen Motivation bis ins Finale vorzustoßen der Euroleague, bis ins Finale des DFB-Pokals und die deutsche Meisterschaft geschafft haben. Und irgendwo habe ich das Gefühl, dass durch diese Feier, die sie am Wochenende hatten, die ein unglaublicher Spannungsabfall da war. Und das hat man dieser Mannschaft einfach angesehen. Sie haben eigentlich alles erreicht und man redet nur noch davon, dass sie jetzt das Triple holen. Jetzt nur noch das Spiel und das Spiel. Und dann sind sie auf dem fußballerischen Olymp, während Atalanta Bergamo jahrelang super Leistungen gemacht hat mit diesem Trainer. Unglaubliche Leistungen auf der Basis von dem, was sie eigentlich könnten im Vergleich zu den großen anderen Mannschaften in Italien. Und für die ist das Spiel des Jahrhunderts gewesen, in einem Finale zu sein. Und so sind sie da reingegangen, während für Bayer Leverkusen war es nach einer grandiosen Saison mit überschüttetem Lob im Grunde genommen eine Zugabe, jetzt vielleicht so auch noch die Euroleague zu gewinnen. Und mit dieser Haltung, das werfe ich niemandem vor, aber das war völlig klar zu sehen, dass sie mit dieser Laissez-faire-Haltung in die Spiele reingegangen sind und überrollt wurden.
Tobias, wie siehst du das? Also ich hätte mich dann schon, wir sind ja keine Trainer, ne? Wir können ja nur kluge Kommentare abgeben. Das kriegen wir von Ewald ja hier auch immer wieder aufs Brot geschmiert. Aber so nach einer halben Stunde, finde ich, hätte man schon mal reagieren können, oder?
Ja, absolut. Also das habe ich mich auch gefragt. Du hast ja gerade auch schon gesagt, ich glaube gegen West Ham war das, wo er dann Kusunu nach irgendwie 13 Minuten runtergenommen ist, weil der ja auch wirklich da wie so ein Zitteraal rumgelaufen ist und keinen geraden Ball gespielt hat. Und das hast du ja gestern auch gemerkt, was halt aber irgendwie auch wirklich bitter ist, dass du dann halt so Leute wie Granit Xhaka, die ja das Rückgrat der Mannschaft sind, die wirklich sonst ja wie so ein Centurio über den Platz laufen, alles im Griff haben. Und der war in der ersten halben Stunde komplett neben der Kappe. Und da finde ich, und das kann Ewald jetzt auch gerne zerrupfen, aber da hat Xabi Alonso schon auch eine ordentliche Lehrstunde kassiert, dass er da dann auch nicht frühzeitig reagiert hat, um mal irgendwie so ein bisschen die Hoheit im Mittelfeld zu bekommen, weil das schon, also das fand ich wirklich genial, wie Atalanta Bergamo das hingekriegt hat, die drei Palacios, Xhaka und Wirtz komplett aus dem Spiel zu nehmen und dann darauf zu setzen, dass die halt lange Bälle auf den kleinen 1,70 Meter langen Dinger da spielen müssen, die ja keinen Kopfball gewinnen können und du musstest die Bälle, das hast du ja auch, glaube ich, bei Tapsoba in der ersten Halbzeit zwei, dreimal gesehen, der schießt die langen Bälle irgendwo in den freien Raum, wo irgendeiner hinsprintet, aber das ist ja kein konstruktiver Spielaufbau oder nichts, wo du irgendwie sagen kannst, das ist dann am Ende die Frage zielführend und wenn du dann da am Außenlinie rumläufst und versuchst, irgendwie in die Mitte zu ziehen oder jemanden zu suchen, der da nicht ist, ich weiß nicht, ich glaube, da hat Xabi Alonso sich gestern ein bisschen vielleicht verzockt, also ohne ihm das jetzt als Vorwurf zu machen, weil das natürlich nach 51 Spielen ungeschlagen auch irgendwie unfair wäre, aber ich glaube, der ist gestern ein bisschen an seine Grenzen gestoßen, erstmal.
Na, Ewald, kochst du?
Ich koche nicht, ich werde das nur in aller Ruhe zerrupfen jetzt.
Ja, das kannst du machen und ich lege aber noch einen drauf. Das ist wunderbar, dass wir heute mal 2-1 hier spielen können. Also, Leverkusen, egal was gelaufen ist oder nicht und ob sie Meister geworden sind oder nicht, wird sich zu 100% auf Atalanta vorbereitet haben, zumindest im Staff hintenrum. Also die wissen alles. Die wussten, dass es Manndeckung über den ganzen Platz gibt. Die wussten, dass Atalanta über die Schmerzgrenze gehen wird, von 1 bis 14, wer auch immer da, oder 1 bis 15 oder 16, wer auch immer da auf dem Platz stehen wird. Und sie haben 90 Minuten lang keine Idee gehabt, wie sie gegen diese Manndeckung über den ganzen Platz reagieren. Warum?
Ja, Michael, weil es nicht darauf ankommt, etwas zu wissen. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Wir wissen ungefähr seit 40 Jahren, dass der Klimawandel unsere Existenzgrundlagen bedroht.
Nicht ausweichen jetzt.
Nein, nein, ich weiche nicht aus. Ich gehe zum Punkt. Dieses Wissen hat uns nicht davon abgehalten, einfach immer weiterzumachen, weil das Wissen alleine nichts bedeutet, sondern das Entscheidende ist, wie motiviert bin ich, etwas in die Tat umzusetzen. Etwas zu wissen oder darüber sich Gedanken zu machen, das ist der erste Schritt. Das hat ja auch jeder gesagt. Alle haben im Vorfeld auch von Leverkusen gesagt, das wird ein schweres Spiel und das ist ein anderes Spiel und wir wissen, was da auf uns zukommt und so weiter und so fort. Das ist aber nichts weiter als eine kognitive Leistung. Das ist noch lange keine motivationale Leistung, dass ich sage, da muss ich nicht drüber reden. Im Gegenteil, das ist manchmal kontraproduktiv, wenn ich darüber rede und rede und rede. Das ist halt ein Job, der in der Öffentlichkeit stattfindet. Wenn die abgeschlossen, ohne jetzt mit 57 Interviews am Tag sich hätten vorbereiten können und hätte diese Feier nicht stattgefunden, glaube ich, dass sie diese Leistung, das ist ja eine geistige Leistung, diese geistige Leistung hinbekommen hätten, da so in den Startlöchern zu sitzen, wie das bei Atalanta der Fall war. Und du kannst so etwas nicht verändern. Und ich habe eben spaßeshalber gesagt, ich würde das zerrupfen, Tobias, was du da gerade gesagt hast, ist natürlich Quatsch. Ich kann das verstehen, dass ihr denkt, da hätte man jetzt etwas ändern müssen. Granit Xhaka, ganz klar einer der entscheidenden Leader dieser Mannschaft, war komplett neben der Kappe. Offensiv, defensiv, der hat nicht gedeckt, der hat Glück gehabt, dass er nicht noch mehr Foulspiele produziert hat. Der war nicht auf dem Platz. Soll ich ihn jetzt rausnehmen? Was ist denn dann mit Grimaldo? Grimaldo hat auch gespielt, als wenn er der erste Mensch wäre. Was ist mit Palacios? Palacios war überhaupt nicht auf dem Platz. Vielleicht hätte Andrich da draußen eine andere Rolle gespielt, wenn er von Anfang an auf dem Platz gestanden hätte. Man könnte höchstens denken, naja, oder sich darüber Gedanken machen, hat er sich in der Grundaufstellung verzockt, in der Einschätzung von bestimmten Spielern. Wo Palacios war in diesem Spiel, das konnte dieses erste Tor von Lukman ganz wunderbar zeigen, wo er, wie oft haben wir hier gesessen und haben gesagt, ein Außenverteidiger, wo eine Flanke von der anderen Seite kommt, und er guckt dann und denkt, naja, gleich ist der Ball bei mir und dann schieße ich ihn weg. Und auf einmal stellt er fest, oh, es war ja einer hinter mir im Rücken, der kommt nach vorne und schießt den Ball rein. Also das hat eigentlich alles, diese Szene, dieses 1:0 von Lukman hat eigentlich alles ausgedrückt über die Schläfrigkeit und mangelnde, sagen wir mal, Schärfe der gesamten Mannschaft von Leverkusen und auch was bei Palacios los war. Also ich im Grunde genommen hätte ich, wenn ich gesagt hätte, na ja, wir müssen was verändern, dann hättest du 3-4 Leute wegnehmen können und keine Ahnung. Also
aber alleine sich zu überlegen, okay, wer ist denn einer meiner zweikampfstärksten Leute. Wer setzt gegen die jetzt auch nochmal mit einem Zeichner? Könnte man ja schon auf Andrich kommen und auch nach einer halben Stunde. Also es ging doch eher darum, eigentlich ein Signal zu setzen, dagegen zu halten. Abgesehen davon, ob da noch 4-5 andere dabei waren, die auch nicht zu ihrer Form gefunden haben. Eigentlich haben sie alle nicht zu ihrer Form gefunden, wenn man ehrlich ist. Na gut, Ewald.
Ja, natürlich.
Sorry. Also erstmal danke für deine Gnade beim Zerrupfen. Ich möchte ja allerdings keinen Weltenschutz genießen, also du darfst ja gerne auch zubeißen, das ist gar kein Thema. Aber beim Thema 5 Totalausfälle, ich habe mich gestern auch gefragt, was mit Florian Wirtz ist. Also dass die vorher sagen, der ist topfit und dann siehst du so eine Leistung. Also der ist ja auch also wie ein Schatten über den Platz gelaufen. Also ich glaube, er hat zwar die meisten Kilometer in der ersten Halbzeit abgerissen, aber so richtig was zusammenbekommen und so richtig fit und mutig und voller Selbstvertrauen wirkt er doch auch nicht.
Nein, absolut. Das ist einfach so. Und was Leverkusen eigentlich, sie haben auch in anderen Spielen schon mal zulassen müssen, dass der Gegner, so wie Stuttgart oder in Rom oder wo auch immer, bei West Ham, dass der Gegner Torschancen hat. Aber du hattest, sie haben sich dann trotzdem reingefunden und haben dann auch irgendwann Chancen erspielt, selbst wenn sie hinten nicht so gut waren. Und das war gestern alles nicht der Fall. Das war alles nicht gegeben. Und diese Aufstellung ohne Mittelstürmer mit Adli, Frimpong, Wirtz dahinter, das hat mir sowieso nicht gefallen. Die haben zwar beim AS Rom irgendwie 2-0 gewonnen auf diese Art und Weise, aber im Grunde genommen ist das für mich gerade in so einem Spiel, wo du auf den, wo du damit rechnen musstest, dass du vorne unter Druck gesetzt wirst, unglücklich, dass du vorne niemanden hast, den du mal mit einem langen Ball anspielen kannst, der mit seiner Körperlichkeit vielleicht mal einen Ball abdecken kann. Aber wir haben es dann auch trotzdem hinterher gesehen, auch ein Boniface alleine kann das dann, ist ja auch kein Spieler, der jetzt, sagen wir mal, super aggressiv, so wie zum Beispiel der Mittelstürmer von Atalanta, der nach hinten läuft und sich eine gelbe Karte abholt. Und dazwischen haut, dass kein Gras mehr wächst. Das war einfach so. Also ich glaube, das bringt letzten Endes alles nichts, was wir jetzt hier analysieren. Ich glaube ganz einfach, dass es so war, dass man einfach diese Spannung nicht aufrechterhalten konnte als Mannschaft. Das ist ja, weißt du, bei West Ham konntest du ganz klar sehen, dass Kossounou ein Sicherheitsrisiko ist, und das war derjenige, da konntest du einen rausnehmen und sagen, so, der muss jetzt weg, sonst verlierst du gleich 8-0. So, das war gestern nicht der Fall. Gestern habe ich gesehen, einen Spannungsabfall bei ganz vielen Spielern, die alle nicht richtig da waren, die eingeschüchtert waren, die Fehlpässe spielen, die selber nicht aggressiv waren, und damit bist du gegen so eine Mannschaft wie Atalanta chancenlos.
Ja, vielleicht müssen wir irgendwann auch mal jetzt anfangen. Also ich glaube, wir drei sind unverdächtig, dass wir jetzt unbedingt wollten, dass eine deutsche Mannschaft einen Europapokal gewinnt. Ja, vielleicht muss man einfach auch mal akzeptieren und herausheben, was das für eine großartige Leistung von Atalanta war, von A bis Z. Und anders als andere italienische Mannschaften, fand ich, waren sie auch nicht drüber und unfair und Mätzchen, sondern sie waren schon aggressiv, aber auch clever und auch nicht zu aggressiv. Oder hast du irgendwas ausgemacht, was dir nicht gefallen hat in dem Zusammenhang?
Naja, Zappacosta hätte ich schon in der Kabine die gelbe Karte gezeigt, als er sich die Schuhe angezogen hat, wegen versuchter Körperverletzung. Aber wie gesagt, das ist so dieser typische italienische Abwehrspieler mit Schlips und Krawatte, läuft auf dem Platz, säbelt dir die Beine weg und geht anschließend zu dir hin und entschuldigt sich. So, damit muss ich halt rechnen. Der Schiri, wenn ich etwas am Schiri kritisieren möchte, dann war es das, dass er bei Zappacosta die ersten 60 Minuten zugelassen hat, dass er jeden Zweikampf einen Foul gemacht hat. So, und dann zeigt jeder Zweikampf.
Ach komm.
Michael, wenn du mir jetzt noch einmal widersprichst, lege ich sofort auf.
Okay. Jeder Zweikampf. Weil er unmöglich wieder gespielt hat.
Nein. Es ist ja nicht so, dass der jetzt die Gesundheit von Leuten riesig gefährdet hat. Ich rede davon, dass das ist ja das Perfide, weswegen die sich auch aufgeregt haben, anstatt sich zu wehren. Das Perfide ist, wenn ein Schiedsrichter es zulässt, dass ein Spieler dir immer in die Beine laufen kann, dir immer so leicht einen mitgibt, dich so bedrängt, dass du noch nicht mal den Ball annehmen kannst. Das war immer und immer faul, manchmal böse, aber es war halt immer der Fall. Und das gucke ich mir dreimal an, dann zeige ich ihm eine gelbe Karte, dann ist erstmal Ruhe. Als er die gelbe Karte gekriegt hat, war das Spiel entschieden. Ich glaube, das war
Mitte zweite Halbzeit oder so war das, glaube ich.
60. Spielminute, da war schon alles gelaufen. Also nein, aber ansonsten gebe ich dir recht, es ist jetzt nicht so gewesen, dass sie komplett unfair gewesen wären. Ich bin bei dir, Michael, dass das eine überragende Leistung von Atalanta war. So wie es sein muss, so muss ich ein Europapokalfinale bestreiten. Aber wie das so ist, da ist eine Mannschaft, die eine Leistung bringt, und da ist eine andere, die ihre Leistung nicht bringt. Und das muss man eben gegenüberstellen. Und die, wenn du dir in aller Ruhe das Spiel nochmal anschaust, dann wirst du sehen, während jeder Leverkusener Spieler zwei Verrückte auf dem Puckel sitzen hatte, wenn die den Ball bekommen haben, haben die Leverkusener zugeschaut, ob das ein Tah war, ob das ein Tapsoba war. Bei mehreren Toren, bei dem dritten Tor von Lookman, das ist ein Konter 2-4. Da steht der Tapsoba im Raum, läuft ganz locker zurück, lässt den da hinten stehen. Lookman, also ich hätte gerne mal so früher so viel Freiheiten gehabt. Der hätte in aller Ruhe zu dem hingehen können, näher an ihn ran, sodass er ihn bei der Ballannahme stören kann. Der weicht zurück, lässt ihn den Ball annehmen. Und obwohl er ein überragend schneller Spieler ist, Tapsoba, bist du chancenlos mit 1,90, wenn so ein kleiner 1,75 Spieler ein, zwei Schritte nach links macht. Der muss ja gar nicht an ihm vorbei. Der muss sich nur ein bisschen Raum verschaffen zum Schuss, schießt den ins Tor und du kannst im Grunde genommen zugucken. Und so war es auch beim ersten Tor. Nicht nur der Palacios macht den Fehler, sondern das ist eine Ecke. Der Ball fliegt zur anderen Seite raus und dann hast du Wirtz, Chaka läuft raus, Grimaldo läuft raus, Wirtz läuft raus. Das war natürlich schade, weil alle drei komplett neben der Kappe waren. Und Wirtz kriegt nicht mit, dass Grimaldo im Grunde genommen nach links außen geht und lässt da Sapa Costa stehen, orientiert sich nach vorne, deckt ihn auch nicht. Also es war eine komplett, wie soll ich es sagen, naive und passive Abwehrhaltung vorhanden. Und so kriegt der Sapa Costa den Ball in den Strafraum gespielt, läuft rein, spielt diesen Querrückpass und dann kommt Palacios noch ins Rennen. So ist es halt im Fußball. Das waren die vier Spieler, die am schlechtesten waren im ganzen Spiel. Die haben das erste Tor verursacht. Und so ging das dann die ganze Zeit weiter. Ich erinnere mich an eine Szene, wie ein Konter lief von Atalanta und der Mittelstürmer Scamacca steht bei Ta und zieht sich auf links außen. Und da ist sonst keine Sau, ganz alleine. Und Ta bleibt stehen, lässt ihn da rauslaufen. Scamacca bekommt den Ball in aller Ruhe, kann sich drehen und kann zur anderen Seite spielen. Das meine ich damit. Es ist eine komplett passive Haltung gewesen und das hat 100% etwas damit zu tun, dass sie das ganze Jahr über am absoluten Limit gespielt haben, verteidigt haben, sich reingeworfen haben und dann ist so ein Meistertitel, der Meistertitel stand ja vorher schon fest, aber das ist das nicht. Das Entscheidende ist, was im Kopf passiert und auf den Schultern von den Leverkusener Fans nach 125 Jahren Vereinsgeschichte endlich deutscher Meister zu werden, auf den Schultern rausgetragen zu werden, das macht etwas mit dir und deswegen sage ich, beide Mannschaften sind mit völlig unterschiedlichen und anderen Voraussetzungen in dieses Spiel gegangen. Die anderen waren bis an die Zähne bewaffnet, die anderen haben ein paar Wattebäuschen dabei gehabt und haben versuchen wir mal, ob wir nicht auch die Euroleague gewinnen können. Das werfe ich denen nicht vor, aber das war Fakt. Punkt.
Okay, bedeutet, wir gratulieren Atalanta und für Leverkusen, Tobias, kommt jetzt eine besondere Situation, denn auf einmal haben sie am Samstag im DFB-Pokalfinale gegen Kaiserslautern eine Menge zu verlieren. Spannend, ne?
Ja, absolut. Aber also, ich möchte mir auch nicht widersprechen, aber dass Bayer Leverkusen das Pokalfinale gegen Kaiserslautern verliert, also ich weiß nicht, was da alles zusammenkommen muss, dass das irgendwie passieren kann. Also selbst wenn die da schon Friedhelm Funkel, da kann Ewald bestimmt noch mehr zu sagen, über den grünen Klee loben für seine Weisheit als Trainer und sonstiges. Aber ich habe Kaiserslautern dieses Jahr auch drei oder vier meiner zweiten Liga live gesehen und muss sagen, also wir haben ja einfach gar keine Mittel, um Bayer Leverkusen auch nur ansatzweise gefährlich sein zu können. Wahrscheinlich gewinnt Kaiserslautern das und das kriegt alles in die Ohren. Aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendwas schief geht, dass die am Samstag nicht das Sieg feiern, Leverkusen. Also es gibt kein Szenario, in dem ich mir vorstellen kann. Wirklich nicht.
Wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, Tobias, dann würde ich dieses Statement wirklich zerrupfen. Also, ich kann das verstehen. Du bist kein Trainer und wir sind zusammengekommen, weil ich das wirklich toll finde, wie ihr bei NTV über Sport, über Fußball berichtet. Das ist für mich qualitativ ganz hochwertig. Aber es ist halt auch das, was du gerade gesagt hast. Das ist etwas, womit Spitzenmannschaften halt leben müssen. Mit Einschätzungen von dir, mit Einschätzungen von vielen Journalisten, die auch eine Atmosphäre herstellen, mit der du klarkommen musst und von der du dich verabschieden musst. Also ich sag mal, dass dieses Spiel gegen Kaiserslautern wird für mich, für Leverkusen noch schwerer als das gegen Atalanta. Atalanta haben alle gewusst, dass das ein super, super schweres Spiel ist. Es ist bei denen nur nicht im limbischen System angekommen. Denn da muss es ankommen, da müssen deine Emotionen und dein Durchsetzungswille auf emotionaler Basis aktiviert werden, um das dann auch umzusetzen. Im Fußball ist alles möglich. Im Fußball ist letzten Endes alles möglich. Ich bleibe dabei, jeder kann sich nur selber schlagen. Und mit der Leistung, die Leverkusen gestern gebracht hat, sind sie gegen Kaiserslautern chancenlos.
Was? Kannst du das nochmal sagen, bitte?
Ich möchte das nicht wiederholen.
Das wird die Überschrift. Mit der Leistung wie gegen Atalanta ist Leverkusen gegen Kaiserslautern chancenlos?
Ja, natürlich. Weil es geht nicht, es kommt in solchen Spielen, in einem Spiel kommt es nicht darauf an, welche Verdienste ich mir in der Vergangenheit erworben habe. Da geht es in einem Spiel um alles. In einem Spiel geht es um alles. Und in dem Spiel muss ich da sein. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Bundesliga-Saison ungeschlagen beende oder ob ich in einem Spiel die Entscheidung herbeiführe. Das ist ein Unterschied. Und deswegen war das für Leverkusen diese Siegesserie, das ist etwas Einmaliges. Ich finde das ungeheuerlich. Aber deswegen sage ich ja, die sind mit ungleichen Voraussetzungen in dieses Spiel gegangen. Sie haben es wirklich geschafft, 34 Bundesligaspiele lang, jetzt lassen wir mal alle anderen Pokalspiele national und international weg, 34 Bundesligaspiele über ungeschlagen zu bleiben. Und weil sie sich aber immer gewehrt haben, weil sie immer mit dem richtigen Willen auf den Platz gelaufen sind. Und es gab aber auch nicht viel zu verlieren. Selbst wenn sie zwischenzeitlich mal ein Spiel verloren hätten. Ich meine, wie viele Punkte Vorsprung haben sie gehabt? Das ist eine andere Situation, verstehst du? Auch jetzt die letzten Spiele, wo sie schon Meister waren, gegen Augsburg, dann sieht sie nochmal, was haben die sich wahnsinnig gefreut, dass sie oder welches Spiel war das? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Augsburg und davor Bochum.
Ja, so, also dieses sich dann trotzdem zu freuen, wenn ich dann nochmal ein Siegtor erziele und es wieder hinbekomme, letzten Endes. Aber es ist ein Finale ist was anderes. Weil dort in einem Spiel im Grunde genommen der Titel vergeben wird. In der Bundesliga wird er in 34 Spielen vergeben. Und dann ist es einfacher, sagen wir mal, immer ruhig zu bleiben, immer dabei zu bleiben. In so einem Spiel wie gegen Atalanta, da darfst du nicht ruhig bleiben. Da musst du schon maximal enerviert auf den Platz laufen. Und das war eben nicht der Fall. Also, es ist eine geistige Leistung. Aber das ist das Spannende am Fußball und auch das Interessante. Es ist eben so. Ne? Da muss man mit umgehen lernen. Der Preis des Erfolges ist manchmal der, dass man in die Luft gehoben wird, dass komplett kompetente und ernstzunehmende Kommentatoren wie Tobias Nordmann sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass Kaiserslautern irgendein Mittel hat, um Leverkusen zu gefährden. Damit muss ich leben können, muss ich umgehen können und das darf bei mir nicht ankommen. Ich muss das umswitchen und vielleicht, ja,
Also gut, das wird das.
Vielleicht läuft ja vor dem Pokalspiel der Podcast in der Bayer-Leverkusen-Kabine und dann kommt das Zitat von Ewald: Mit dieser Leistung sind wir gegen Kaiserslautern komplett chancenlos. Das seht ihr ja dann hoffentlich.
Das soll ja zum Teil wirklich passieren, dass hier Inhalte aus dem Podcast weitergetragen werden. Hör mal, ihr seid beide ein bisschen im Stress und das hat Gründe. Ewald hat Termine und du musst ja die ganze Zeit, das haben wir im Vorfeld besprochen, gucken, ob Vollzug vollmeldet wird. Du bist ja ganz nah dran. Vince Company, ja? Also wenn alle berichten, die Verhandlungen sind weit fortgeschritten mit Bayern, man hat eine mündliche Einigung von Company. Bayern ist sich einig mit den Beratern. Dann müssen wir doch aber jetzt eigentlich damit rechnen, dass er morgen absagt, oder? Wie ist der Stand?
Absolut. Genau auf das Szenario bin ich eingestellt, dass wir morgen über Plan L, M und N diskutieren und nicht mehr über Company. Aber was willst du machen, ne? Also schon absurd, habt ihr ja auch schon reichlich drüber gesprochen. Ich weiß auch nicht, Kompanie, was man davon halten soll. Grundsätzlich habe ich mir heute Morgen gedacht, könnte so ein bisschen der Bayer Leverkusen Xabi Alonso Weg sein, von einer Mannschaft, die vorher nicht groß international in Erscheinung getreten ist, einen jungen, ambitionierten Trainer zu verpflichten, der als Spieler eine große Karriere hingelegt hat. Aber ja, als Wunschkandidat, Wunschtransfer lässt sich das ja alles auch nicht mehr durchdrücken. Bin ich mal gespannt, was Ewald dazu sagt.
Ewald hat da bestimmt auch eine ganz exklusive Meinung zu. Das ist für dich auch der Wunschkandidat, nehme ich an, für die Bayern.
Ich kann Vincent Kompany nur als Spieler aus der Vergangenheit beurteilen. Ich habe ihn jetzt nicht verfolgt, habe auch noch nicht gesehen, wie eine Mannschaft von ihm gespielt hat. Das kann ich nicht sagen. Also das ist sicherlich keine leichte Situation jetzt für Bayern. Und das ist vielleicht alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber wie dem auch sei, ne? Also ich meine, ich habe das schon mal gesagt, wir können froh sein, dass wir mit Bayern München so eine Mannschaft über lange, lange Jahre gehabt haben, auch wenn sie die Bundesliga in einer Form dominiert haben, die uns jetzt nicht immer so gefallen hat. Von der Spannung her haben sie uns international super vertreten. Und es ist auch dort ein Umbruch, nicht nur mannschaftstechnisch, sondern eben auch führungstechnisch. Das ist eben so. Ich habe das immer gelobt, auch wenn Uli manchmal übers Ziel hinausschießt oder geschossen ist. Aber dass du so viel geballte Kompetenz, Ex-Nationalspieler, so viele Leute in einem Vorstand, Aufsichtsrat und wo auch immer rumlaufen lassen in einem Club, das zahlt sich dann halt auch irgendwann mal aus. So, und jetzt dann sind jetzt viele Änderungen passiert. Denk mal, welche Spieler sie verloren haben. Das ist auch nicht einfach. Sie haben tolle Spieler dazugeholt. Ich finde, dass sie eine gute Mannschaft haben. Aber nach dem Champions League-Sieg, und das ist ja erstmal 3-4 Jahre her, dann solche Top-Spieler alle zu verlieren, wie Perisic, wie Thiago, wie später auch noch Lewandowski. Also das ist alles nicht so einfach und ich finde es gut für unseren Fußball in Deutschland, dass da eben auch irgendwie mal etwas anderes läuft. Mal gucken, was passiert. Die werden sich sicherlich wieder aufrichten, aber erstmal müssen sie jetzt einen Trainer finden. Also ich finde das alles nicht so dramatisch.
Also du würdest sagen, das kann man mal versuchen, den Schuss kann man setzen. 38 Jahre jung, sagst du ja, haben wir oft drüber gesprochen, ob man eine gewisse Erfahrung braucht bei den Bayern. Das hat sie mit Nagelsmann versucht. Nagelsmann war vorher schon mal in Leipzig und Hoffenheim nicht ganz unerfolgreich. Kompany ist gerade mit Burnley aus der Premier League abgestiegen und die haben irgendwie 100 Millionen investiert vor der Saison. Also es ist jetzt nicht so, dass die gar keinen...
Das hat auch nicht vergessen. Die haben am Ende des Tages, also die haben ja eine bemerkenswert gute Aufstiegssaison gespielt, aber dann jetzt in der Premier League haben die halt auch nur 5 Spiele gewonnen von 38. Das darfst du dann halt auch nicht vergessen.
Genau. Und die entscheidende Frage ist ja dann, was denkt so ein Kane, wenn jetzt da Vince Kompany in die Kabine kommt? Du hast recht, wir können das vielleicht jetzt nicht zu 100% beurteilen. Er soll, wie ich gehört habe, schon wirklich auch grandios sein im Umgang mit den Mitspielern. Er spricht Deutsch, was auch ein gewisser Nebeneffekt sein wird. Nichtsdestotrotz, wenn man die ganzen anderen Namen sieht, die gehandelt wurden und jetzt kommen sie mit Vince Kompany, sagen wir mal mutig auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, aber ich bleibe dabei, das ist vielleicht ein Schritt wie Bayer Leverkusen mit Xabi Alonso, der ist mutig und spannend und Kompany war ja sicherlich nicht der Weltklasse-Fußballer, wie er Xabi Alonso war, aber er hat irgendwie auch zig Jahre, ich weiß gar nicht, über 10 Jahre, glaube ich, bei Manchester City gespielt, hat unter Mancini trainiert, unter Guardiola, also der hat natürlich auch ganz große Trainer gehabt, von denen er sich sicherlich einiges abgeguckt hat, kennt große Kabinen, kennt Kabinen mit Stars, der bringt sicherlich eine Menge mit, aber klar, 38 und erste Trainererfahrung bei einem Verein, der aufsteigt und danach wieder sang- und klanglos absteigt, ist sicherlich auch was, ein kleiner Makel zum Start, den er erstmal überwinden muss.
Naja, es ist ja nicht, es ist nicht immer nur das Alter. Also Xabi ist mit 42, sagen wir mal, auch nicht so viel älter, sondern das Entscheidende ist wirklich deine Persönlichkeit und natürlich der Hintergrund. Ich habe das öfters gesagt, ich glaube, dass du bei solchen Top-Vereinen, dass es hilfreich ist, wenn du auch mal selber Erfolge gehabt hast, wenn du weißt, wovon du sprichst, wenn du diese Dinge auch selber alle erlebt hast, aber du musst es dann trotzdem umsetzen können. Und Xabi Alonso, glaube ich, dass er einfach diese zwischenmenschliche Kompetenz hat, das eben wunderbar umzusetzen. Das brauchst du einfach. Du brauchst die Kommunikationsfähigkeiten, du brauchst die Empathiefähigkeiten. Das haben ja nun einige Trainer nicht exklusiv. Das hat auch nichts. Kloppo zum Beispiel hat ja auch nicht irgendwie den Europapokal gewonnen als Spieler. Aber Kloppo hat sich auf einer zwischenmenschlichen Ebene und auf einer Persönlichkeitsebene in einem Level befunden, so dass Guardiola jetzt gesagt hat, ich habe mit den Tränen gekämpft, dass er jetzt aufhört und den Abschied gesehen habe, weil Klopp mich, ich werde ihn sehr vermissen, er hat mich auf ein anderes Level gebracht. Und das ist das letzten Endes, ne? Diese Möglichkeit auch, und Vince Kompany, den hat jeder. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass Julian Nagelsmann das nicht auch könnte. Er hat natürlich den Nachteil, dass er keine eigene Karriere hat, aber ich habe auch gesagt, dass es ein bisschen früh ist, wenn ich keine eigene Karriere hatte, dann so schnell in Spitzenclubs zu gehen und dann mich so ein bisschen zu verlieren. Ich bin doch in der Findungsphase und sowas ist nicht auch von meinem ganzen Leben her. Ne? Das ist eben nicht so glücklich gewesen aus meiner Sicht, auch wenn er ein riesengroßes Trainertalent ist. Wie gesagt, das ist eben, ich habe das ja schon mal gesagt, ich habe das Gefühl, dass Leute, die keine eigene Trainerkarriere hatten, dann manchmal davon erstmal überrascht oder überwältigt sind und damit auch erstmal umgehen können müssen. Plötzlich jeden Tag im Rampenlicht zu stehen. Das kann störend sein. Das war bei Xabi ist bei Xabi nicht der Fall, weil der sein ganzes Leben lang im Rampenlicht gestanden hat. Das ist dem völlig egal, egal welche Fragen man stellt. Nee, wir gucken aufs nächste Spiel. Aber gut.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, eine Sache müssen wir noch kurz besprechen, denn heute ist ja das erste Relegationsspiel, ja, zwischen Bochum und Düsseldorf, und da war natürlich, Tobias, die Schlagzeile schlechthin, habt ihr auch thematisiert, der, wie soll man es nennen, Rauswurf von Riemann. Hast du mehr Hintergründe, was da genau gelaufen ist?
Nee, ganz genau Hintergründe nicht. Also das Riemann in der Mannschaft seit, glaube ich, 2-3 Jahren umstritten ist, ist relativ bekannt, weil er eine Art hat, mit Mitspielern bisweilen umzugehen, die glaube ich, bedrohlich noch relativ niedlich geschrieben ist. Ist halt ein Charakterkopf. Also ich habe auch, als ich die Nachricht gehört habe, dass Riemann raus ist, mache ich ja kein Hehl daraus, dass mir der VfL Bochum durchaus zugeneigt ist, oder ich dem VfL Bochum eher zugeneigt bin, so rum, dass ich erstmal schlucken musste und dachte mir so, oh, jetzt schmeißt du deinen Leader, deinen Anführer raus und den Spieler, der, glaube ich, neben Anthony Lucilla im Kader am meisten für die ganze Aufgabe und für diesen Verein brennt. Und wenn du dir anguckst, wie manche andere Spieler da auch seit Wochen über das Feld schleichen, vielleicht auch in dem Gedanken, dass sie schon in der neuen Saison woanders sind und nicht mehr so 100% bei der Sache, ist das schon ein harter Schlag und auf jeden Fall auch ein mutiger Schritt. Aber wenn du hörst, dass der Spieler verbal heftig attackiert hat und womöglich vielleicht auch den einen körperlich angegangen sein könnte oder soll, zumindest gibt lose Gerüchte, dass sowas passiert ist, dann wirst du nicht umhin kommen, so jemanden rauszutun. Und Also ich bin maximal gespannt, wie Bochum das wegsteckt. Der Typ ist nicht nur als emotionaler Leader wichtig, finde ich, auch fürs Publikum, direkt mit seinem Spielaufbau. Also ich würde mich da mal relativ weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass er vielleicht in der Bundesliga der Torwart ist mit dem besten Spielaufbau. Seine langen Abschläge auf Spieler wie Asano und Andy Ajay, die sind halt schon präzise und echt eine Waffe im VfL-Spiel, vielleicht eine der wenigen Offensivwaffen, und sich im ganzen Thema so zu berauben, ist auf jeden Fall spannend. Hoffe, dass das Kräfte für den VfL freisetzt. Würde mich mal interessieren, was Ewald dazu sagt, wenn man da so ein faules Ei im Kader hat, wie man mit sowas Ideen hat.
Ja, das ist aus der Entfernung schwer zu beurteilen. Ich kann nur sagen, wenn er mir im bunten Garten in Mönchengladbach mit dem Fahrrad und an seinem Hund entgegengekommen ist, habe ich jetzt nicht sehr viel Aggressivität erlebt. Wir haben das eine oder andere Mal darüber gesprochen, so im Vorbeigehen, was das für eine Unverschämtheit ist, dass der Torhüter auf der Linie festgetackert ist, während die Stürmer beim Elfmeter machen können, was sie wollen, Handstand und nochmal rückwärts laufen, und der Torwart muss mit einem Fuß auf der Linie stehen bleiben. Aber ich gebe euch und dir recht, über lange Zeit gesehen hat es mich gestört, wie der Manuel Gegentoren oder Chancen vom Gegner Leute angegangen ist. Das ist etwas, was man auf lange Sicht korrigieren muss und korrigieren kann, indem man sich mit ihm zusammensetzt, weil das ist einfach nicht zielführend. Also sich aufzuregen, rumzuschreien, das ist so, wenn ein guter Spieler einen Zweikampf gewinnt, dreht sich um und beschimpft dann alle anderen, die es nicht können. So kommt das mir rüber, und das ist nicht aufbauend für eine Mannschaft. Es ist ja schade, dass sie das über die Jahre hinweg nicht hingekriegt haben, und jetzt scheint es eskaliert zu sein.
Aber gut. Ist ja eigentlich so der Letzte in der Linie, was weiß ich, Kahn, Lehmann, wer fällt uns noch ein? Gary Ehrmann. Wir schreien ja auch immer nach Typen, aber das ist dann vielleicht doch nicht mehr so ganz zeitgemäß, oder?
Also jetzt mal ganz ruhig, Karl Ehrmann, Lehmann, also der läuft weder mit der Kettensäge im Garten rum, noch beißt er irgendjemandem das Ohr ab. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Komm, lass uns in die Pötte kommen jetzt. Tobias, noch was?
Ja, gerne. Also ich habe natürlich zu ergänzen. Also ich glaube auch, dass das als Typ echt ein guter ist und einer, der für die Sache absolut brennt. Aber wenn du Grenzen intern überschreitest, dann... Der VfL wird sich das nicht leicht gemacht haben, weil der bei den Fans auch in dieser Saison wieder ein hohes Standing hat. Das vor dem Relegationsspiel zu machen, ist sicherlich ein Riesenrisiko, aber wenn du das als alternativlos erachtest, dann wird das ganz tiefe Gründe haben, auf jeden Fall.
Okay, dann würde ich sagen, sind wir mal gespannt, was da heute bei rumkommt und auch im Rückspiel. Ich sage erstmal herzlichen Dank, Tobias, für deine Zeit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ntv.de. Ewald, noch einen Satz dazu? Nö, ne? Wir machen jetzt mal Feierabend. Vielen Dank, und dann hören wir uns bald, wenn die EM losgeht, sicherlich schon im Vorfeld. Danke für heute.
Danke für die Einladung. Macht's gut. Bis dann.
Alles Gute, Tobias.